So, guten Morgen. Sie haben am Montag eine Vorlesung über Suche, also Problemlösen und Suche gehört. Und Dennis hat mir berichtet, dass die ganze Mannschaft ziemlich gelangweilt reinguckte. Und er vermutet, dass Sie das alle schon kennen. Kann ich mal nachfragen, wer kannte diese ganzen Suchalgorithmen und alles sowas schon von Ihnen? Oder eher Gegenprobe, wer kannte das noch nicht?
Teilweise.
Teilweise, okay. Wir werden heute mit Suche weitermachen und machen heuristische Suche. Wer kennt von Ihnen heuristische Suche schon? Eins, zwei, gut. Keiner ist so ganz sicher, das ist jetzt schon mal... schon mal ganz gut. Die nicht-heuristische Suche, also die uninformierte Suche, die wir das letzte Mal gemacht haben, ist auch etwas, das macht man nur im größten Notfall. Aber die sind natürlich die Grundlage dafür, was man dann hinterher an Verbesserungen machen kann. Ja, also ich möchte kurz nochmal wiederholen. Wir haben erstmal den Boden bereitet für Suche, indem wir uns angeguckt haben, wie formulieren wir Probleme. Und die Idee dabei ist, dass man, um diese Klasse von Suchalgorithmen anzuwenden, dass man Probleme so formuliert, dass sie eine Menge von Zuständen haben, in diesem Beispiel repräsentiert durch jede rumänische Stadt, in der man sein könnte gerade, und eine Menge von Operatoren. Operatoren, die einen von einem Zustand in den nächsten bringen. Mathematisch gesehen ist das sehr trivial. Das Ganze ist nämlich eigentlich nur ein Graph, eine Relation von Operatoren und von Zuständen. Ja, also eigentlich nichts dahinter. Was man außerdem hat, sind irgendwelche Initialzustände, in denen man sein könnte, wenn das Problem anfängt, und irgendwelche Zielzustände, in denen man rein will. Ja, und eine Lösung dann ist eben eine Kette von Operatoren, die einen von beliebigen Initialzuständen in irgendwelche Zielzustände bringt. Nur wenn wir unser Problem so formulieren können, können wir diese Klasse von Algorithmen auch anwenden. Was man außerdem noch häufig hat, ist, dass man jedem Operator einen Kosten zuordnet. Und das werden wir irgendwie mit so einer Kostenfunktion aufschreiben. Okay. Dies hier ist eine Blackbox-Beschreibung. Wir haben auch Whitebox-Beschreibungen, das werden wir dann hinterher beim Planen oder so etwas sehen. Im Moment reichen uns die Blackbox-Beschreibungen aus. Und das ist natürlich zum Programmieren ganz nett, weil das in gewisser Weise ist das bereits ein API für Suche. Genau, wir haben über Problemtypen nachgedacht und haben einige Beispiele uns angeguckt. Ja? Hier sieht man ganz nett, dass der Zustandsraum tatsächlich ein Graph ist. Die meisten Zustandsräume sind größer, als man sie einfach aufmalen kann. Gut. Diese Klasse von Algorithmen, die wir uninformiert nennen, das sind nämlich diejenigen, von denen wir nur die Problembeschreibung haben. Also das reine, nackte API, kann man lösen durch eine Klasse von Algorithmen, die wir Baumsuchalgorithmen nennen, die im Wesentlichen einfach den Zustandsraum in einen Graph abwickeln, nach einer gewissen Strategie. Und der einzige Unterschied dabei ist die Strategie. Und die Strategie ändert sich einfach nur darin, welches wir als den jeweils nächsten Knoten aussuchen. Okay? Und dann kann man sich das angucken. Wir haben immer in jedem Zustand einen Satz von Knoten im Baum, den wir schon abgearbeitet haben. Das heißt, wo wir alle Nachfolgerknoten berechnet haben. Und wir haben immer einen momentan ausgewählten Knoten, den wir als nächstes expandieren. Und wichtig ist, wir haben diese Menge von Knoten, die wir noch nicht abgearbeitet haben, aber die wir schon erzeugt haben. Im Englischen heißen die French. Und je nachdem, wie wir in der French den nächsten Knoten aussuchen, kriegen wir eine unterschiedliche Strategie. Das ist irgendwie so das Paradigma, was wir hier haben. Wobei ganz wichtig ist, dass wir hier auf einer Baumdatenstruktur arbeiten und nicht direkt auf der Graphdatenstruktur. Ja, das ist unterschiedlich. Man sieht es daran zum Beispiel, dass hier Knoten auftauchen im Baum, die mit den gleichen Zuständen gelabelt werden. Okay? Das heißt, irgendwie so ein Baumknoten hat irgendwie folgende Form. Wir haben irgendwie die Baumstruktur und wir haben als Label den Zustand. Und der Zustand ist das, was wir eigentlich vom Problem gegeben haben. Also was wir wirklich machen, ist, wir wickeln diesen Graph in einen Baum ab. Gut. Bei all diesen Sachen, bei all diesen Strategien interessieren uns Komplexitätsfragen. Einmal Zeitkomplexität und Memory-Komplexität und natürlich sind die Dinger vollständig und sind sie optimal. Optimal nur dann, wenn wir irgendwie eine Kostenfunktion haben auf den Operatoren, dann interessieren uns natürlich die billigsten. Ja, wir haben einmal den Branching-Faktor, wir haben die Tiefe der flachsten Lösung und wir haben eine Tiefe des Zustandsraums, die natürlich unendlich sein kann. Gut. Danach haben wir jetzt die Strategien angeguckt. Es gibt einmal Breitensuche. Breitensuche ist einfach, dass man als Strategie eine Warteschlange nimmt für die Fringe. Wir haben eine Variante Uniform Cost Search, die auch noch Kosten in Betracht zieht. Wir haben Tiefensuche als, wenn wir die Fringe als einen Stack auffassen und natürlich iterative Tiefensuche, wo man sozusagen nach einer gewissen endlichen Tiefe abschneidet und die man aber immer wieder hochsetzt. Und das sind so die ganz klassischen Dinge. Und die sind tatsächlich auch, ich will nicht sagen relativ langweilig, aber relativ einfach. Ja. Genau. Beispiele über Beispiele. Und eigentlich das Hauptinteressante hier sind die jeweiligen Komplexitäten. Wir haben im Wesentlichen Breitensuche, ist exponentiell nicht nur in der Zeit, das ist zu erwarten, weil die Bäume exponentiell groß werden, sondern auch in der Speicherverwendung. Das lässt uns bei den exponentiellen Größen eigentlich fast nie erfolgreich Breitensuchen, nur für sehr einfache Probleme, ja. Ja? Wie unterscheidet sich der vom Dijkstra? Was meinen Sie mit Dijkstra?
Also der Dijkstra-Algorithmus, so wie ich ihn kenne, der schaut sich immer die nächsten Knoten, die er in seiner Menge hat, und besucht den, die den kürzesten Abstand zum aktuellen Knoten hat. Uniform Cost Search macht das doch auch so, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Ist das dann der gleiche? gleiche Algorithmus?
Ja. Der nimmt aus der Fringe den billigsten. Okay. Macht das der Dijkstra auch? Ich nehme an, ne? Das ist das einzig Vernünftige. Die Sachen sind häufig erfunden worden. Und deswegen gibt es die alle. Also, es ist überall in der Informatik so, wenn irgendetwas gut ist, dann haben das mehrere Leute gleichzeitig erfunden oder unabhängig voneinander erfunden und dann haben wir davon mehrere Varianten und auch mehrere Namen. Gut, noch mehr Fragen? Genau, wichtig bei diesem ganzen Zeugs ist vor allen Dingen diese Tabelle.
Ja?
140, ja.
Das, ja, genau. Dann bei Time, we need to explore until max depth m in any case. Und da gab es irgendwie Fragen, ob das wirklich in any case soll. Also,
depth first, jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Ja, dann. Das habt ihr auch besprochen, oder was?
Haben wir das besprochen? Ich meine ja, ne? Also ich meine, ich nehme halt hier sofort links eine Lösung und rechts mache ich einen langen Pfad, der halt nirgendwo hinführt. Und muss ich ja nicht bis eng runter, um hier die Lösung zu finden.
Wenn die Lösung links ist, ja. Und wir von links rechts. Das ist natürlich richtig. Ja, aber das hier sind alles immer Worst Case. Ja, was dieses Gegenbeispiel ist.
Das steht halt da in any case.
Ja, in any worst case. Ich glaube, das sollte ich besser formulieren. Du schreibst mit, ne?
Okay.
Da hast du im Prinzip auch, ja, genau. Ja, wie gesagt, also die Folien sind entstehen neu, das heißt, da gibt es sicherlich schlechte Formulierungen und manchmal auch einfach Fehler drin. Und, das hast du, aber ich war die ganze Zeit im Zug. So. Also, ich hätte behauptet, dass das Wichtige hierbei diese Tabelle ist. Ja? Und im Prinzip, was man sich merken sollte, ist, egal was man macht, Iterative Deepening Search ist am besten, weil der Overhead relativ klein dafür ist, dass man nicht exponentiell große Sachen im Speicher halten muss. Okay? Weil, ja, wir sehen hier, wir haben Iterative Deepening vollständig, wenn man die Schrittweite klein genug wählt. Zeit ist exponentiell, da kommen wir nicht drunter. Ja, Space ist linear, das ist gut. Und optimal haben wir auch. Alles andere sind letztlich Dreckeffekte. Und wenn man sich beim Iterative Deepening das Ganze anguckt, dann ist es natürlich so, dass wir so eine Art Breitensuche simulieren. Aber dass der Overhead dafür, dass wir Sachen mehrfach machen, und da kommt man nicht dran vorbei, relativ klein ist, weil wir einen exponentiellen Suchraum haben. Das heißt, die nächste Stufe ist so viel größer als alles, was wir bisher gemacht haben. Ja, das ist eigentlich wurscht, ist, ob wir es nochmal machen. Ja.
Aber hier bei dem Beispiel ist es doch jetzt nicht optimal, oder?
Richtig. Wenn man die Schrittweite zu groß wählt, verliert man die Optimalität. Vollkommen richtig. Man kann Optimalität wieder fertig kriegen, indem man das ganz durchsucht, aber das will man vielleicht auch. Also es gibt so, im Einzelfall gibt es immer irgendwelche Trade-offs, die man zu beachten hat. Ja? Und im Einzelfall kann man auch die etwas besseren Komplexitäten hier ausnutzen. Aber es hilft, also der Preis, den man zahlt, ist immer relativ hoch. Gut. Was man sich vergegenwärtigen sollte, ist, dass diese Algorithmen, so wie wir sie hier vorgestellt haben, sowieso kein AS benutzt. Ja? Baumsuchalgorithmen haben den großen Vorteil, dass man sie gut versteht und dass man relativ leicht darüber Eigenschaften beweisen kann. Aber wir haben das Problem, dass wir verdoppelte Zustände haben. Ja, dass zum Beispiel, dass man bei jedem Zyklus, dass man die alten Zustände wieder sieht. Das heißt, was man eigentlich macht, wenn man irgendwie praktisch effizient sein will, ist, dass man sich merkt, wo war ich schon mal? Ja, welche hatte ich? Welche Knoten? Also nein, welche Zustände habe ich schon mal exploriert? Es geht wiederum um den Unterschied zwischen Zustände und Baumknoten. Ja, wenn man sich in den Algorithmen irgendwie eine Liste führt, welche Zustände man schon mal beguckt hat, dann kostet das natürlich noch mehr Platz. Aber wenn man sich hier anguckt, in den meisten Fällen hat man den Platz sowieso schon versaut. Ja, und ob man beim Iterative Deepening dann noch eine linear große Liste mitführt, ist wiederum auch wurscht. Das heißt, man verliert nicht viel Platz, aber man kann immer gucken, ob man einen Zustand schon mal gesehen hat. Und wenn man den schon mal gesehen hat, dass man dann irgendetwas Besonderes macht. Zum Beispiel einfach Pruning macht. Also, dass man diesen sagt, da war ich schon mal, da kann ich mir die weitere, den Subbaum, der da unten drunter hängt, sparen. Okay? Das ist aufwendiger. Es ändert nichts an den Worst-Case-Komplexitäten, aber es ist in der Praxis sehr, sehr sinnvoll. Die Algorithmen werden überhaupt nicht schwieriger dadurch, im Wesentlichen. Im Wesentlichen ist es so, dass man eine Liste mitführt von Zuständen, in denen man schon mal war. Und dann eben, wenn man einen von denen in diesen Teilbaum nicht mehr betrachtet. Sich zu überlegen, dass man Vollständigkeit erhält und so etwas, das ist schon etwas aufwendiger. Meist muss man das beweisen, indem man irgendwelche Simulationsbeweise führt, dass man diesen Suchalgorithmus mit Pruning simuliert, in dem ohne und sich überlegt, dass nichts Böses passiert. Aber es ist, das ist die ganze Argumentation wird deutlich aufwendiger und deswegen will ich das hier nicht vorführen. Okay, gut. Ja, also es gibt zu jedem dieser Algorithmen, die wir uns angeguckt haben, eine Variante mit Pruning. Und und das Verhalten verändert sich nicht so sehr. Mit Ausnahme bei den Depth-First-Suche, weil man da natürlich irgendwie diese ganzen Zyklen und sowas durch doppelte ausschalten kann. Aber natürlich verliert man auch etwas von den guten Platzeigenschaften. Sie können sich ja mal überlegen, wie das in diesem Fall gehen würde. Gut. So. Das waren jetzt sozusagen als Grundlage die in gewisser Weise doofen Algorithmen. Und zwar sind das die Algorithmen, die man hat, wenn man keinerlei weitere Informationen hat, außer der Information, die im Problem gegeben ist. Das ist hoch unrealistisch. Überall, wo wir Menschen irgendwie gut sind, ja, sei es Schachspielen oder Wegeplanung oder so etwas, sind wir deswegen gut, weil wir mehr Informationen mit in Betracht ziehen können. Und also da sprechen wir von informierten Suchstrategien, also solchen, wo wir mehr Informationen haben. Insbesondere, ja, wenn wir Hilfsmittel haben, so wie zum Beispiel, wenn wir in Rumänien reisen, diese Karte, wir werden sehen, dass die uns extrem viel Informationen gibt. Ja, Informationen, die nicht in der Problemformulierung drin ist. Ja. Und deswegen, für solche Situationen bekommen wir eine ganz neue Klasse von Algorithmen, in der wir nämlich zusätzlich uns eine Heuristik geben, also eine Funktion, die uns sagt, wie gut es im Moment aussieht. Ja? Wenn wir Menschen haben so die Idee, wenn wir irgendetwas suchen, dann gehen wir unserer Nase nach. Ja? Dann haben wir jetzt sozusagen, wo riecht es denn am besten? Wo sieht es denn am besten aus? Und wir haben sehr häufig in sehr vielen Situationen eine relativ gute Intuition dafür, was ist denn gut. Und wenn wir so etwas können wir natürlich mathematisch fassen, und das ist im Prinzip eine Funktion, die uns für jeden Zustand in unserem Zustandraum sagt, wie gut wir den finden, wie gut der riecht. Und wenn wir solche Informationen haben, dann können wir einfach immer unserer Nase nachgehen. Ja, und was wir uns da angucken, eine solche Strategie ist Greedy Search. Ja, das heißt wirklich der Nase nachsuche. Und wir gehen immer dorthin, wo es am besten riecht. Ja. Dazu muss man sich vergewissern, dass wir dafür zusätzliche Informationen brauchen, nämlich diese heuristische Funktion. Die ist nicht Teil des Problems. Aber typischerweise, wenn man irgendeinen Erfolg mit Suche haben will, muss man so etwas angeben. Und Suche an sich ist relativ, die Algorithmen sind relativ langweilig, das gebe ich gerne zu. Die Frage, wie man gute Heuristiken findet, ist hochspannend. Und das möchte ich gerne hier jetzt vorstellen. Im Wesentlichen erweitern wir hier in diesem Fall die interne Suchkontrolle, nämlich das Jüngste oder das Älteste von der Fringe oder das Teuerste oder das Billigste oder so etwas. Das sind ja alles probleminterne Faktoren. Dem geben wir jetzt einen externen Faktor, nämlich die Heuristikfunktion, dazu. Ja? Hier ist mal eine Heuristikfunktion, und zwar ist das die Luftlinienheuristik. Ja, und das ist etwas, was Sie sicherlich machen. Wenn Sie in Arad sind, Sie sollen nach Bukarest hier, ja, dann werden Sie wahrscheinlich nicht nach Serind fahren. Warum nicht? Ja, das ist eine blöde Idee. Warum? Ja, weil das ja von Bukarest weggeht. Ja, das riecht halt schlecht. Ja, die Heuristik, hier steht sie, sagt uns, was die Luftlinie ist, um nach Bukarest zu kommen. Ja? Arad sind 366 Kilometer und Bukarest hat eine vernünftigerweise Distanz von 0 Luftlinie. Okay? Wenn wir diese Sache dazu geben, ja, dann kommt die Suche, ja, und wir gehen immer in das Nächste, das heißt, wir gehen erstmal, wir fangen mit Arad an, haben die Nachfolgeknoten, Sibiu, Temeswara und Serind, und wir wählen den an mit der besten Heuristik, der am besten riecht. Ja. Wer riecht hier am besten? Eindeutig dieser hier, weil die Luftlinie ist am kürzesten. Also wird der exportiert, und es ist natürlich irgendwie so eine Art Tiefensuche. Ja? Dann finden wir Vergarage, als bestriechendes Ding. Und als nächstes von da aus kommen wir direkt nach Bukarest. Okay? Nahezu keine Suche nötig. Und das ist natürlich genauso, wie Sie das im Prinzip machen. Wenn ich Sie sage, ja, was ist denn, wie fährt man denn am besten? Dann sagen Sie, ja, ja? Genau so. Für Sie ist das kein Problem. Und das einzige Problem ist, sobald ich Ihnen diese Karte gezeigt habe, verstehen Sie überhaupt gar nicht, warum Suche so schwer ist. Ja, stellen Sie sich nun vor, einfach nur als Kontrast, Sie haben diese Information nicht, denn die ist ja in dem Grafischen hier total gegeben und Sie sind mittlerweile, seitdem Sie klein sind, darauf trainiert, mit Karten umzugehen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie kriegen einfach die Augen verbunden. Ja, können so ein bisschen fühlen, wo sie hinkommen und dann, sie können vielleicht noch fühlen, ob sie da schon mal waren oder so etwas. Dann ist es natürlich sehr viel schwieriger, die Suche zu machen. Und das ist sozusagen die uninformierte Suchstrategie und hier haben wir eine sehr starke Heuristik. Ja, das ist eine gute Heuristik, also eine gute Heuristik, die sie sozusagen per Osmose mitgelernt haben. Ihr ganzes Leben lang. Und warum sie so gut sind im Wegefinden. Sie machen Heuristisches. Ja? Gut, gucken wir uns noch mal was anderes an. Ja? Gucken wir uns mal einen Irrgarten an oder Pfadfinderei. Ja? Wir wollen von hier nach da und sehen dann, müssen irgendwie einen Weg hier durchfinden. Ja? Lassen wir mal einen Roboter laufen. Und das ist natürlich ein Suchproblem. Ja? Und wir können jetzt mal überall in jedem Kästchen eintragen, wie weit es wirklich ist bis zum Ziel. Ja? Und wenn man, da fangen wir vielleicht hier an, wenn wir im Ziel sind, muss man 0 gehen bis zum Ziel. Und von diesen beiden kann man in einem Zug zum Ziel. Hier braucht man 2, nämlich so, so oder so, so. Hier braucht man 3, 4 und so weiter. Wenn wir die tatsächliche Entfernung als Heuristik nehmen, ja, dann zeigt uns das genau, wo wir herlaufen müssen. Ja, von 24 gehen wir immer greedy der Nase nach. 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 und so weiter. Bums, da sind wir. Okay? Tolle Heuristik. Funktioniert fast so wie in Rumänien. Nehmen wir mal eine andere Heuristik. Weil dieses hier ist eine schwierige Heuristik. Da muss man nämlich tatsächlich sich überlegen, was ist der kürzeste Weg von jedem dieser Kästchen bis zum Ziel. Ja, das ist ganz häufig so bei Heuristiken. Heuristiken sind gut, sie leiten einen in der Suche, aber wenn es zu teuer ist, die Heuristik zu basteln, dann helfen sie einem nicht. Weil statt, dass man Arbeit verschwendet in der Suche, verschwendet man dann Arbeit darin die Heuristik zu berechnen. Also, dieses hier ist eine schwer zu berechnende Heuristik. Nehmen wir mal eine einfache. Wir nehmen die Manhattan-Distanz. Weiß jeder, was die Manhattan-Distanz ist? Come on. Okay, Sie wissen das alle. Gut, dann werde ich es nicht erklären. Aha, gut. Okay. Manhattan, wissen Sie, ist alles so quadratisch aufgebaut. Und wenn man von A nach B will, dann ist es eigentlich egal, wie man geht. Man kann so gehen, man kann so gehen, es ist immer gleich weit. Ja, man muss nämlich immer einen Block rüber, einen Block runter, einen Block rüber, einen runter, zwei rüber, einen runter. Das macht gar keinen Unterschied. Ja, das ist die echte Distanz, die man in so Städten wie Manhattan macht. Also man guckt sich an, wie weit ist es denn? Ja? Und natürlich ist das irgendwie eine Heuristik. Das ist statt die Luftlinie, ist das die Luftlinie in Manhattan. Und da das hier auch so quadratisch aufgebaut ist, könnte man sich mal vor, wo sind wir denn jetzt hier, Manhattan-Distanz. Und dann kann man sich jetzt mal in jedes Kästchen überlegen, wie weit muss ich denn? Ja, und wenn ich zum Beispiel hier bin, dann muss ich 1, 2 runter, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann bin ich da. Hier, Sie sehen schon gleich, was das Problem ist. Ja, die Heuristik nimmt diese schwarzen Mauern nicht in Betracht und deswegen ist es zwar nicht ganz richtig, ich kann tatsächlich nicht von hier nach da in 8 Schritten gehen, aber das ist so eine Intuition, dass es besser ist, hier zu sein, als da zu sein. Das ist so die Intuition bei der ganzen Sache. Und wenn man sich das tatsächlich anguckt, dann sagt uns diese Heuristik, naja, hier marschieren wir erstmal runter, ups, das geht alles nicht, 15, aha, rums die Bums, hier rüber, ups, ja, genau, 11, 10, 9, alles, ja, 10, wumms die Bums, hier alle Vierer und dann sind wir da. Sehen schon an meinen Hin und Zurück, das ist so ungefähr der Suchprozess, den man, sagen wir mal, mit Tiefensuche oder mit irgendwelchen anderen Dingen machen wollte. Also die Manhattan-Distanz scheint eine gute Heuristik zu sein. Ja, sie führt uns eigentlich ziemlich gut zum Ziel, insbesondere wollen wir nie hier hin und so weiter und so fort. Sie sehen schon, wenn ich sage, the good case, wir können auch anders. Ja, wenn wir so ein Ding haben, dann haben wir immer noch die Manhattan-Distanz und dann führt uns das hier runter, ja, 13, 12, 10, 11, naja, ah, ist ein richtiger Fortschritt, Bumsverlag. Ja, wir sind erstmal die gesamte Sandkasse lang gerannt und müssen dann uns langsam wiederum durch Suche daraus befreien, bis wir irgendwann mal alles abgegrast haben, hier unten, und dann zipp, hier runterfällt. Okay? Das heißt, wir sehen schon, es ist relativ lang. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass man das beliebig bösartig machen kann. Ja? Das sind so diese Tiefensuchefälle, wie wir sie auf den Folien hatten, wo man sozusagen den gesamten Suchraum absuchen muss und irgendwo dann ist die Lösung ganz rechts unten in der Ecke. Ja, so ist das hier im Wesentlichen konstruiert. Ja? Manhattan-Distanz, vielleicht doch keine so gute. Vielleicht doch keine so gute Heuristik. Ja? Wenn wir uns jetzt mal angucken, diese der Nase nach Suche, Greedy Search, dann finden wir, dass es relativ gute Eigenschaften hat. Ja? Aber das Greedy Search kann in sogar in Loops kommen. Dafür möchte ich gerne nochmal zurück nach Rumänien. Wenn man jetzt das Problem hat, dass man von Oradea nach Bukarest will, glaube ich. Ja? Warte mal. Ja, ist egal, wo man eigentlich hin will. Ja? Angenommen, nein, stimmt gar nicht. Man will von Niamt nach Oradea. Okay? Hier in Niamt ist die Sache sehr einfach. Ja? Wir können nur in eine Richtung laufen. Nach Jasch. Okay? Und dann folgen wir unserer Nase. Ja? Denn offensichtlich ist Niamt näher an Oradea als Jasch. Gut, marschieren wir wieder zurück. Ja. In Niamt ist die Sache einfach, wir marschieren wieder nach Oradea. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn wir nichts tun, dann ändert sich da auch nichts. Ja, das heißt, wir kommen in eine Endlosschleife. Das ist im Übrigen auch etwas, was man leicht beobachten kann. Meistens bei nicht ganz so klugen Individuen. Man kann das zum Beispiel bei Hühnern sehr leicht experimentell machen. Die sind ja nicht wahnsinnig schlau. Man macht also Folgendes. Man stellt was zu fressen hier hin, macht einen Zaun, ungefähr hier. Und jetzt wird es schwierig, muss nämlich einen Huhn malen. Naja, das ist gut. Ruhig ausmachen bei dem Huhn hier. Ist egal. Was macht das Huhn? Das Huhn macht Greedy Search. Ja? Sieht, da hinten gibt es was zu fressen. Klasse, ja. Bium. Oh, ein Zaun. Was kann ich denn machen? Ja, ich rennt in diese Richtung. Oh nein, ich habe mich entfernt. Rennt wieder zurück, rennt hierhin und kommt in einen Infinite Loop. Ja? Mist. Wenn Sie jetzt anfangen zu lachen, dann möchte ich mal, dass Sie sich zurückerinnern an das letzte Mal, dass Sie irgendwie wahnsinnig unter Stress waren. Ihr Flugzeug fliegt, aber Sie können Ihr Ticket nicht finden. Okay? Ich weiß nicht, hat jemand da schon mal sowas getan? Immer wieder an denselben Stellen suchen, das kann doch wohl nicht wahr sein, wo ist denn dieses blöde Ticket? Ja, ja, wenn wir unter Stress geraten, ja, dann benutzen wir Suchverfahren, die schnell gehen. Das ist genau die Sache mit dem Laster. Ja? Ist eigentlich egal, ob wir nach rechts oder links springen, wenn der Laster kommt, dann müssen wir irgendwas machen. Wenn das Flugzeug wegfliegt, müssen wir halt unser Ticket finden und dann machen wir halt Sachen, die nicht so wahnsinnig schlau wären. Wenn nämlich das Huhn schlau wäre, würde das irgendwie sowas machen. Ja. Ah, es gibt ja, ich weiß nicht, ob Sie mal den Film Animals Are Beautiful People geguckt haben. Da gibt es die Leute in der Kalahari, die können Affen fangen. Wie machen sie das? Indem sie einfach sich einen Termitenhaufen suchen. Termitenhaufen sind deswegen gut, weil die irgendwie Löcher im Innern haben und dann bohren sie da eben ein Loch rein, was eng ist, sehr eng, und schmeißen ein paar Nüsse rein. Ja? Der Affe sitzt irgendwo in der Nähe, hat das natürlich gesehen, wurmelt die Hand rein, ja, greift sich die Nüsse. Und dann muss man schnell kommen als Eingeborener, weil wenn man dann nämlich wieder kommt, dann gerät der Affe in Stress, ja, versucht wie wild seine Hand zurückzuziehen, kann er natürlich nicht, weil so ein Termitenhaufen groß und schwer ist und die Hand durch die Nüsse größer ist. Ja? Und dann braucht man eigentlich den Affen nur noch zu pflücken. Ja? Genau dasselbe. Der Affe wird zum Huhn, wenn man ordentlich in Stress gerät. Hat jeder von Ihnen sicherlich auch schon mal so gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob sie dann gepflückt worden sind. Aber ja? Das liegt an diesem Greedy Search. Greedy Search ist wunderbar, wenn man gute Intuitionen hat. Ja? Das Ticket kann eigentlich nur an diesen drei Stellen sein. Und wenn es da nicht ist, suche ich halt nochmal. Und es führt sehr häufig zum Ziel. Außer in manchen Situationen, wie wir da gerade gesehen haben. Ja, oder da, oder da. Was machen wir Menschen? Wir Menschen machen was anderes. Wir machen auch sozusagen Greedy Search. Und nachdem wir dreimal hin und her gelaufen sind, fangen wir an, frustriert zu werden. Und sagen, so geht's ja wohl nicht. Ja, hier war ich, da habe ich schon gesucht, sowas irgendwo anders. Jetzt muss ich mal was anders machen. Ja, meistens macht man dann irgendwie sowas. Ja? Und wäre es nicht gut, wenn wir unseren Suchalgorithmen sowas beibringen können? Ja? Also die Welt ist nicht ganz so einfach. Selbst mit Intuitionen ist es nicht ganz so einfach, hier Fortschritte zu machen. Ja? Gut. Also, wir gucken uns Heuristiken mal an. Was ist eigentlich eine Heuristik? Und ich will es jetzt mal ein bisschen genauer aufschreiben. Eine Heuristik sollen wir jetzt Pause machen? bevor wir in die ganze Sache einsteigen. Ich sehe ein Nicken, zwei Nicken, das soll mir jetzt mal reichen. Also, wir treffen uns um 11. Elf. Gut. Dann wollen wir mal weitermachen. Ah ja, doch, sollte ich auch nochmal. So. Jetzt wollen wir mal weitermachen. Und zwar hatten wir ja eine Idee, es wäre gut, wenn wir Intuitionen hätten, so eine Art Richtungssinn. Ja, und wir haben versucht, den zu fassen. Und wir haben auch versucht, sozusagen eine Suchstrategie zu basteln, die genau das kann. Und wir haben gesehen, dass das noch nicht funktioniert. Das ist noch nicht das, was wir wollen. Jetzt ist die Frage, können wir das irgendwie fixen? Können wir das irgendwie reparieren? Und zu dem Zwecke gucken wir uns jetzt einfach Heuristik mal ein klein bisschen genauer an. Wir definieren, was das genau sind und gucken, für was für Heuristiken wir gute Ergebnisse haben und für was für Heuristiken wir nicht so gute Ergebnisse kriegen. Ja, also was ist eine Heuristik? Eine Heuristik ist im Prinzip was ganz Einfaches. Wir nehmen uns eine Funktion in einem Problem mit Zuständen S. Nehmen wir uns einfach eine Funktion, die jeden Zustand bewertet. Hier ist es auch wichtig, dass wir Zustände bewerten, nicht Knoten im Baum. Ja? Das Problem von Arad nach Bukarest zu finden, ist unabhängig davon, ob wir schon dreimal vorher in Bukarest waren. Okay, es geht also tatsächlich um die Zustände, die gut oder schlecht aussehen und nicht um die Knoten im Baum. Okay, und die bewerten wir. Und die bewerten wir einfach mal mit einer reellen Zahl. Könnte auch nur natürlich sein, ist uns vollkommen wurscht. Und wir haben sagen, naja, wenn wir nicht glauben, dass es überhaupt eine Lösung gibt, ja, dann sagen wir einfach unendlich. Ja, das kann ja auch sein. Ja, wenn wir nach Rom laufen wollen, ja, dann könnte es sein, dass wir Rom in Italien meinen. Wir können aber auch Rome in Kansas meinen. Und das funktioniert nicht. Da ist eine ganze Menge Wasser dazwischen. Okay? So, da würden wir also unendlich sein. Und das ist, was eine Heuristik ist. Und das Einzige, was wir von einer Heuristik fordern, ist, dass sie null für alle Zielzustände ist. Ja? Wenn wir eine Heuristik haben, die irgendwie die Distanz abschätzen soll und die merkt nicht, dass wir schon da sind und sagt, ach, das ist aber noch 2 Stunden Wegs, dann ist es eine doofe Heuristik und solche wollen wir uns gar nicht angucken. Das Zweite, was wir brauchen, ist das, was wir eben in diesem ersten Irrgarten-Diagramm hatten, ist als sozusagen Gegenpol, gucken wir uns die wirklichen Kosten an. Nämlich zu jedem Zustand gibt es die wirklichen Kosten bis zum Ziel. Das ist die Länge des billigsten Pfades zu irgendeinem Zielknoten. Und die nennen wir H-Stern. Das ist in gewisser Weise die optimale Heuristik, wie wir auch in unserem Beispiel hier gesehen haben. Wo war's? Hier haben wir H-Stern. Und wenn wir H-Stern wissen, was wir natürlich typischerweise nicht tun, dann können wir einfach H-Stern folgen und kommen ohne Suche ans Ziel. Und die einzige Sache, um die es sich hier dreht im Prinzip, ist, dass wir H-Stern nicht kennen, beziehungsweise H-Stern auszurechnen, ist so teuer, dass es teurer ist als die Suche selbst. Deswegen müssen wir das approximieren. Durch Heuristiken, die einfacher sind zu berechnen. Und hier haben wir uns eine Sache hier durchgespielt. Genau. Heuristik, was heißt das überhaupt? Heuristik kommt aus dem Griechischen. Eures Kellen heißt ich finde. Oder Sie kennen wahrscheinlich den Ausspruch Heureka oder Eureka. Und das ist letztlich, wo Heuristik herkommt. Ein Mensch namens Georges Pouliot hat das Wort empfunden in einem sehr hübschen kleinen Buch, in dem er erstmal versucht hat herauszufinden, wie Mathematiker eigentlich Beweise machen. Und es gab zwar immer schon seit den 30er Jahren, gab es irgendwie Theorien, was eigentlich Beweise sein sollen und die ganze Logik und sowas, da kommen wir noch zu. Aber keiner hat sich wirklich angeguckt, wie Mathematiker Beweise finden. Und das ist auch hier eigentlich ein Suchproblem. Und er ist dann darauf gekommen, dass es ein paar Heuristiken gibt, die einem weiterhelfen und dass man eben so eine Art gerichtete Suche macht mit dem Ganzen. Das war ein sehr einflussreiches Buch und da kommt das im Wesentlichen. Das Wort her und heuristisch heißt immer, ja, Pi mal Daumen. Pi mal Daumen ist deswegen gut, ich weiß nicht, Sie kennen die Regel, ne? wenn man abschätzt, weil etwa ein Daumen, wenn wir ihn so weit weghalten, ist etwa ein Grad, das heißt, damit kann man einiges abschätzen. Das ist halt so eine sehr preiswerte Methode. Ich kann damit Entfernungen abschätzen, wo ich sonst hingehen müsste und messen müsste. Ja, das ist, was Heuristiken angeben, sind schnell zu berechnen und geben einem ungefähre Ergebnisse. Ja. Und man hat immer diese Spannung bei Heuristiken zwischen einfach zu berechnen und nützlich. Wenn wir uns nämlich die Extrema angucken, ja, wir können immer eine unheimlich gut zu berechnete Heuristik machen. Ja, wir sagen einfach immer, wir sind schon da. Ja, ganz einfach. Die gibt uns leider null Information. Ja, und unser Greedy Search degeneriert zur Tiefensuche. Und dann gibt es natürlich an einem anderen Extremum, wenn wir die Heuristik H-Stern nehmen, dann sagt uns das genau, das schreibt uns bei jedem Schritt vor, genau was wir machen müssen. Leider ist es viel schwerer, H-Stern zu berechnen, weil wir nämlich H-Stern auf jedem Zustand berechnen müssen, im Gegensatz dazu eine Suche durchzuführen. Ja? Nämlich, da muss man es nur für einen Zustand, den Initialzustand, machen. Es ist typischerweise sehr viel billiger, eine Suche zu machen, als H-Stern zu berechnen. Natürlich, wenn man sehr, sehr viel sucht, könnte es sich irgendwann mal lohnen, H-Stern tatsächlich zu berechnen. Und das wird auch tatsächlich gemacht bei gewissen Spielen, zum Beispiel Tic-Tac-Toe, weiß man mittlerweile, was die Win-Strategie ist. Ja? Man fängt da an und dann macht man und so weiter, je nachdem, was der andere macht. Da kommen wir später zu. Wenn man sehr oft sucht, kann es sich lohnen, aber meist lohnt es sich nicht, H-Stern zu berechnen. Und deswegen will man irgendwo dazwischen sein, wo man tatsächlich was spart. Ja? Und jetzt hat sich herausgestellt, dass es Eigenschaften gibt, die Heuristiken erfolgreich machen. Und es gibt im Wesentlichen zwei Stück. Die eine nennen wir zulässige Heuristiken. Zulässige Heuristiken sind sehr einfach. Die sind einfach Heuristiken, die unterschätzen. Ja? Die sind immer kleiner als H-Stern. Und wir nennen eine Heuristik konsistent, wenn Sie für jeden Operator, der von S nach S' geht, die Distanz, die Differenz in der heuristischen Funktion, wenn die kleiner als die echten Kosten ist. Kleiner oder gleich. Ja, man kann sich vorstellen, dass dieses hier leichter zu checken ist, weil um dieses hier zu checken, muss man ja wissen, was H-Stern ist. Dieses hier kann man einfach nur aus dem Problem herauschecken. Das heißt, konsistent ist die angenehmere Eigenschaft und zulässig ist das, was hinterher den Erfolg garantiert. Und konsistent ist, wenn man ist das, was man leicht checken kann. Okay, netterweise impliziert Konsistenz Zulässigkeit. Also im Wesentlichen ist das eine hinreichende Bedingung. Ja, das heißt, man wird, wenn man nicht aus irgendeinem Grund Zulässigkeit sofort abschätzen kann, dann wird man sich auf Konsistenz beschränken. Man kann das beweisen. Das ist vielleicht etwas, was Sie zu Hause tun sollten. Aber wenn man sich jetzt mal Folgendes anguckt. Ja, angenommen, wir tragen in so einem Diagramm die Zustände hier auf. Und dann haben wir H Stern irgendwo hier liegen. Ja? Und dann haben wir zulässige, das ist natürlich ein ganz blödes H-Stern, habe ich nicht nachgedacht vorher. Ich probiere es nochmal, auf Kosten meines Huhns. Denn wenn wir hier die Zustände haben und sagen wir mal, hier haben wir die Zielzustände, dann muss natürlich H-Stern irgendwie so aussehen. Ja? Und dann kann man jetzt verschiedene Heuristiken haben und so weiter. Ja? Diese hier ist offensichtlich nicht zulässig, weil wir einen Zustand haben, den da nämlich, in dem wir nicht unterschätzen. Und diese hier, wenn man mal sagt, hier ist alles zu Ende, dann ist das eine zulässige. Und weil wir immer unten drunter sitzen. Jetzt muss man sich Folgendes überlegen. Und man kann sich Folgendes vorstellen, dass was uns eigentlich interessiert, ist immer dieser Abstand zwischen den Heuristiken. Wie viel unterschätze ich? Ja, wir haben uns die Extreme schon angeguckt. Wenn wir direkt mit unserer Heuristik auf H-Stern liegen, dann gibt es keine Suche. Wenn wir auf total Null sind, dann haben wir maximale Suche. Ja? Und man kann sich überlegen, dass wenn ich zwei Heuristiken habe, beide von denen zulässig, dann ist immer die größere die bessere Heuristik. Ja, wir kommen da gleich nochmal zu. Und im Wesentlichen ist es so, dass die Fläche zwischen der Heuristik und den Realkosten, dass uns die Suche bestimmt. Und die kann halt variieren zwischen Null und sehr viel. Okay, das heißt, dies hier ist so die normale Geschichte. Und Dieser Beweis geht im Wesentlichen folgendermaßen. Ja, wir wissen, dass wir mit jeder Heuristik und auch mit H-Stern bei 0 anfangen. Und wenn ich tatsächlich bei jedem Schritt zu einem Nachbar Dingens, wenn ich da immer unterhalb der Realkosten bleibe, ja, dann kann ich nie irgendwie, angenommen, ich komme hierhin, ja, denn zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden Kosten ist natürlich genau ein O-Schritt. Ja? Und ich kann nie sozusagen in einem Schritt über H-Stern drüber kommen, weil ich sonst nicht mehr konsistent bin. Ich kann unterschätzen, sowas machen, aber wenn ich irgendwann mal überschätzen wollte, dann würde ich die Konsistenzbedingung verletzen. Und wenn man das mathematisch irgendwie aufschreiben will, dann macht man eine Induktion über die Länge des kürzesten Pfades und dann wird man sehen, dass wenn ich per induktiver Hypothese annehme, dass dieses hier, dass die Zulässigkeit gilt für alle Pfade der Länge n, dann kann man jeden Pfad nehmen und um den ersten Schritt erweitern, dann guckt man sich den Operator des ersten Schrittes an und sieht einfach, dass ich da nicht zu steil werden kann und dann macht man durch jedes t einen Querstrich und auf jedes i ein Pünktchen und dann wird das ein Beweis. Was allerdings wirklich, die Idee ist, dass man unterschätzen darf mit konsistenten Heuristiken, aber nie wieder rauskommt, weil man sonst einen lokalen Schritt zu viel machen müsste. Okay, so das ist sozusagen die erste, ich würde mal sagen, ingenieurstechnische Leistung hier ist, dass man von Zulässigkeit auf Konsistenz zurückgehen kann. Ja? Gucken wir uns mal die Luftlinienheuristik an. Ja, da ist ja die Sache, wir haben hier irgendwie Rumänien und hier haben wir Arad und hier haben wir Fagarasch und sagen wir mal irgendwie Rimini, wie auch immer, und hier haben wir Bukarest. Ja? Und in der Realität kann man irgendwie so fahren und wegen der Dreiecksungleichung hatten wir in der Luftlinie, haben wir immer eine Unterschätzung. Ja? Konsistent, das ist ein globales Argument. Ja? Und wenn Ihnen jemand jemals sagt, wie weit ist es denn Luftlinie und so weiter, und dann sagt, ja, kann doch gar nicht sein, dann muss es irgendwo eine Abkürzung geben, dann sagen Sie ihm nur Dreiecksungleichung. Ja? Luftlinie ist immer das Kürzeste. Und im Wesentlichen global verwenden wir hier die Dreiecksungleichung, um zu sehen, dass es unterschätzt. Und wenn wir die Dreiecksungleichung lokal anwenden, kriegen wir konsistent. Ja, also Luftlinienheuristik ist eine sowohl konsistente als auch zulässige Heuristik. Es gibt tatsächlich Heuristiken, die zulässig, aber inkonsistent sind. Also wenn man sich irgendwie sowas vorstellt, man will mal wieder nach Rom fahren und hat eine Heuristik, die folgende Abschätzungen hat, dass München, vielleicht nicht ganz aufgepasst, München ist glaube ich, ist egal, wenn wir von Bremen nach Rom fahren wollen, dann stimmen meine Teile. Ich hatte eigentlich Erlangen gedacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob München tatsächlich weniger als 300 Kilometer entfernt ist. Aber es kann eben sein, dass wir uns hierbei verschätzen. Ja? In Wirklichkeit ist Innsbruck weiter als München entfernt, ja? sodass ich die Differenz hier hinkriege, dass ich Konsistenz verletze. Aber insgesamt sind das beides noch Werte, die unterschätzen. Zumindest von Bremen aus. Okay, man kann das also basteln, aber in der Erfahrung, also fast immer, wenn man eine wirkliche Heuristik macht, ist es so, dass die sowohl, dass wenn man tatsächlich eine zulässige Heuristik hat, dass die fast immer konsistent ist. Manchmal liegt man etwas daneben, wir werden welche sehen, die inkonsistent, aber immer noch zulässig sind, hinterher im Planen, aber fast immer ist es so, dass man eigentlich nichts verliert, indem man auf konsistente Heuristiken geht. Und der Vorteil von konsistenten Heuristiken ist, dass man das lokal checken kann. Okay, gut. Warum machen wir das Ganze? Wir wollen nämlich jetzt als nächstes eine Variante der Suche uns angucken, die im Wesentlichen Huhn plus Frustration ist. Ja, also im Wesentlichen ist das die Suche, die das Huhn eigentlich machen sollte, wenn es denn hinreichend frustriert wäre. Ja? Und der Trick ist ganz einfach. Das nennt man A-Stern-Suche. Ja? Und A-Stern ist nichts als Greedy-Suche mit einer anderen Heuristik. Was wir nehmen als Heuristik, ist nicht einfach mal die heuristische Funktion, die wir hatten, sondern wir addieren dazu die Kosten, die wir tatsächlich bereits verbraucht haben. Das ist sozusagen der Frustrationsterm. Nachdem wir 7-mal hin und her gelaufen sind, wird durch diesen G-Term, wird es so, dass plötzlich viel schlechtere, heuristisch schlechtere Alternativen auch noch attraktiv aussehen. Ja? Frustration. Da kann das Flugticket ja eigentlich nicht sein, aber ich habe schon 3-mal bei dem anderen nachgeguckt und da wird es auch nicht passieren und dann gucke ich doch mal hier nach. Ja, das ist das Typische, was wir hier machen. Durch diesen kleinen Trick. Ja, wir geben einfach einen Frustrationsterm dazu, nennen das Ganze die A-Stern-Heuristik und machen dann damit Greedy Search oder Best First Search. Und das Schöne ist, dass man zeigen kann, dass diese Suche tatsächlich optimal ist. Und was sogar noch besser ist, dass nicht optimale Knoten nie expandiert werden. Also dies hier ist eigentlich genau das, was man will. Man will eine Suche haben, die optimal ist, also die immer die besten Lösungen zuerst findet. Das Huhn will schließlich satt werden. Okay, wie geht der Beweis? Das gucken wir uns jetzt tatsächlich an. Ja. Also wir zeigen, dass nicht optimale Knoten werden nie ausgewählt in A-Stern. Bedenken Sie, A-Stern ist gerade Greedy Search, Best First Search, mit F plus G. Ja? Also, die Situation ist die folgende. Wir haben irgendeinen Startknoten. Wir haben eine optimale Lösung. Und wir gucken uns dieses G hier an. Ja, G ist irgendein nicht optimaler Zielknoten. Und wir wollen zeigen, dass der nie ausgewählt wird. Ja, das tun wir nach der Heuristik. Das heißt, wir werden uns einen nicht expandierten Knoten angucken auf dem Weg zum optimalen, zur optimalen Lösung. Ja? Also was ist da? Ja. In G, ja, das ist ein Lösungsknoten, wissen wir, dass F gleich G ist, weil H, was auch immer, unsere zulässige Heuristik ist, 0 sein muss. Ja? Gut. Wir wissen andererseits, dass G nicht optimal ist, also wissen wir, dass G von G größer als G von O ist. Und weil G von O auf dem optimalen Pfad ist, war dieses hier optimal. Und dieses, wir wissen mal, was das ist, mit H-Stern. Wir nehmen mal an, dass das H-Stern irgendwie gegeben ist. Und das ist natürlich das Problem gegeben, ob wir es nun berechnen können oder nicht. Ja? Also wissen wir, dass G von O gerade G von N plus H-Stern von N ist. Und natürlich wissen wir auch, dass G von N plus H-Stern von N gerade größer gleich G von N plus H von N, weil H zulässig ist. Das heißt, es unterschätzt. Ja? Und G von N plus H von N ist gerade F von N. Und es ist so, dass das uns heißt, dass F von G, das ist dieses Biest hier, ist größer als F von N. Das heißt, alle Knoten auf dem optimalen Pfad werden vor G expandiert. Das heißt, nicht optimale Zielknoten werden nie selektiert und werden nie angelaufen deswegen. Okay? Und insofern ist A-Stern optimal. Das ist ein relativ einfacher Beweis hier. Wenn Sie den für die Graph-Variante von A-Stern machen wollen, dann wird das ein ziemlicher Brummer von 3 Seiten oder so etwas. Und da muss man so wieder so eine Simulation in Uniform Cost Search machen. Und das ist alles nicht so hübsch. Und deswegen dachte ich, dieses hier finde ich sehr hübsch. Und deswegen dachte ich, führe ich Ihnen lieber dieses hier vor. Okay? Dieses hier macht natürlich keiner. Wir machen immer Graph Search in der Praxis. Aber, und man kann den Beweis auch relativ gut führen, aber er verstellt irgendwie den Blick aufs Wesentliche. Okay? Gut. Das heißt, wir sind im Himmel, richtig? Wann immer wir eine zulässige Heuristik haben, wird A-Stern optimal. Ja, gucken wir uns das mal an. Ja. Arad haben wir 0 plus 366. Wir haben 3 Kinder, ja, wo wir immer die echten Kosten, nämlich in diesem Fall 140, plus die Luftlinienkosten haben, die wir zusammenzählen. Das gibt uns irgendwelche Sachen, wir machen Best First, also kommen wir erstmal in CVU vorbei. Und dann gibt es 4 Möglichkeiten. Eine von denen ist wieder Arad, aber sehr frustriertes Arad. Wir haben das hier oben in 366 gekriegt und hier kriegen wir es schon in 664. Ja. Frustration wächst. Und wir gehen hier dann nach Romanow-Wiltshire. Und weil das selbst in dieser Form hier am besten riecht, expandieren das, merken dann aber, in diesem Fall sieht Fagarasch am besten aus. Ja? Wir expandieren das, wir müssen dann Pitesti expandieren und kriegen tatsächlich hier die optimale Form. Lass mal sehen, ob ich das, hätte ich da die Karte nochmal hinterher basteln müssen, damit ich nicht so weit zurück muss. Zack. Wir fahren tatsächlich die kürzeste Route hierher, während Greedy Search uns diese Route angeboten hätte, weil sie einen Schritt weniger hat. Ja, wenn wir einfach sozusagen uns angucken, wie wir durch diesen Suchraum durchgehen, dann kriegen wir zuerst diese Lösung. Die ist aber nicht optimal. Hier gibt es ein paar mehr Kilometer. Das heißt, dadurch, dass wir immer alle Fortschritte mit den echten Kosten, ja, wir changieren immer die geschätzten Kosten in die echten Kosten, dadurch kriegen wir die Optimalität. Gut. Ja, machen wir mal nochmal unser anderes, also um das zu vergleichen. Ja, hier ist Greedy Search, ja, mit Manhattan. Das heißt, im guten Zustand finden wir tatsächlich finden wir es tatsächlich mit sehr wenig Suche. Wenn wir A-Stern angucken, dann ändert sich das Bild total. Ja, wenn man sich jetzt das anguckt, hier hatten wir irgendwie so 80 und das ging 18 und das ging immer weiter runter und hat uns geführt. Hier ist es so, dass wir die Summe bilden müssen. Ja, und da sieht man, dass man hier mit der reinen Schätzung anfängt und dann immer hier dem nachläuft, den kleinsten Zahlen, bis man hier hinkommt. Das ist die F-Heuristik. Ja. Was man auch sieht, wenn man diesen Zahlen nachfolgt, ist, dass im guten Fall hier, dadurch, dass wir diesen Frustrationsterm eingebaut haben, dass wir da mehr suchen müssen als bei der Greedy Search. Das Bild wendet sich, ja, wenn wir diesen schwierigen Fall angucken. Und da haben wir Greedy Search und der jagt uns wirklich ganz bis nach unten hier in das Falsche rein. Wenn wir uns das hier angucken, dann sehen wir, dass wir hier wirklich, direkt hierhin geführt werden. Ja? Das ist ein bisschen verwirrend, müssen Sie sich angucken. Sie müssen sich immer überlegen, dass das eine Summe ist. Ja? Zwischen realen und anderen Kosten. Ja? Das heißt, A Stern kostet ein wenig mehr Suche, im guten Fall, aber gibt uns Optimalität in den schwierigen Fällen. Ja? Und wenn man tatsächlich H-Stern benutzen würde, dann sehen wir, dass es immer tatsächlich die echten Kosten gibt, denen wir nachfolgen können. Gut. Wenn wir das uns jetzt ja mit Rumänien mal so grafisch vorstellen können, dann was wir hier tun, ist, dass wir in gewisser Weise stellen sich das vor wie so eine Höhenlinienkarte. Ja? Wir suchen immer die Teile des Graphen ab, die sozusagen auf einer Höhe liegen, auf einer Distanzhöhe. Ja? Ararat ist am weitesten entweg, diese hier sind weniger. Und vor allen Dingen das Wichtige daran ist, dass die Breite hier dieses Suchfeldes ist genau proportional zu dieser Entfernung. Ja? Wenn Sie sich vorstellen, dass wir A Stern mit der Heuristik konstant 0 machen, dann werden die hier immer fetter und immer konzentrischer. Sie haben sehr viel weniger Information. Ja? Und wenn wir das Ganze mit H-Stern machen, dann werden die immer dünner. Und dann sitzt das eigentlich nur so hier rum. Also, A-Stern ist gut, so als Framework. Aber es steht und fällt mit der Heuristik, die wir finden. Ja? Wir haben Vollständigkeit, ja? Außer in so einer, in so Grenzfällen, wo irgendwas unendlich wird. Ja? Können Sie sich überlegen, dass, wenn wir unendlich viele Knoten n haben, die im F-Maß zu klein sind, dann kann man sozusagen sich unendlich lange damit beschäftigen, sich an Bukarest anzunähern, ohne dass man je ankommt. So ein bisschen wie Achilles und die Schildkröte. Ja. Das Ganze ist exponentiell in der Zeit, wobei es aber nicht exponentiell in der im Problemraum ist, in den Problemparametern, sondern exponentiell in dem, wie wir uns verschätzen. Für genau 0 ist alles wieder beim Alten, das ist im Wesentlichen eine Breitensuche. Bei H-Stern haben wir konstante Zeit. Und überall dazwischen hängt davon ab, wie gut Ihre Heuristik ist. Ja? Viel besser wird's nicht. Das heißt, das Riesenproblem natürlich ist, wie kommen wir denn an gute Heuristiken? Und das ist die große Kunst. Und die frühe KI war dadurch ausgezeichnet, dass die alle Probleme abgegrast haben, wo sie gute Heuristiken hatten und dann so richtig sagten, haha, wir können was, ja. Und sie haben sozusagen alle die tief hängenden Früchte haben sie alle systematisch abgepflückt und dann sah es so aus, als ob tatsächlich innerhalb von 15 Jahren die KI ein gelöstes Problem sein würde und wir alle Informatiker heimschicken würden und durch Putzfrauen ersetzen, die man dann mit an KI-Systeme setzen würde. Ja, das haben so auch bis relativ lange haben das viele Leute geglaubt. Deswegen ist auch so wahnsinnig viel Geld in die KI geflossen und deswegen konnte jede noch so verrückte Idee verfolgt werden. Und wir haben wahnsinnig viele Teflonpfannen gekriegt. Ja, funktionales Programmieren, Constraint Satisfaction, Programmverifikation, alles das kam raus. Es ist nicht wirklich künstliche Intelligenz geworden, sondern es ist viele, viele Teflonpfannen geworden, die allerdings jetzt alles irgendwie Teilgebiete der Informatik sind. Ja. Wie machen wir das, gute Heuristiken zu finden? Bevor wir uns überlegen, wie man an solche Heuristiken kommt, möchte ich Ihnen noch mal gerne vorführen, wie wichtig Heuristiken sind. Also nehmen wir uns einfach mal dieses Achterpuzzle wieder vor. Ja? Und wir geben uns zwei Heuristiken vor. H1 sind die, da zählen wir einfach, wie viele, um ein Brett hier zu bewerten, zählen wir einfach da, wie viele von diesen kleinen, wie nennt man das auf Deutsch? Plättchen wahrscheinlich, oder? Mal sehen. Wie viele von diesen Plättchen am falschen Ort sind? Ja? Wenn wir hier sind, 7 sollte da unten sein, 1. 2 ist richtig, 4 ist falsch, 5 ist falsch, Loch ist falsch, 6 ist richtig, 8 ist falsch, 3 ist falsch. Okay? Wir haben also 6, das Loch zählen wir nicht mit. Okay, das ist die eine Heuristik. Die andere Heuristik ist, dass wir uns die Manhattan-Distanz angucken. Von jeder von jedem Plättchen, kommt mir schwer von der Zunge, also von jedem dieser Plättchen, wie weit es denn muss. Ja? Die 7 muss 1, 2 weit. Da. Die 2 ist, wo sie ist mit 0. Die 4 muss 1, 2, 3 weit und so weiter. Und da ist die Bewertung dieses, dieses Brettes hier 14. Okay? Und wenn wir einfach mit diesen beiden Heuristiken arbeiten, im Vergleich zu Iterative Deepening Search, dann kriegt man sowas, dass wenn wir, eine, wenn wir ein Brett nehmen, dessen, wo die Suche 14 tief liegt, dann braucht man, muss man 3,5 Millionen Knoten expandieren mit Iterative Deepening Search, mit A Stern und der ersten Heuristik 539 und bei der zweiten Heuristik nur 113. Ja, das macht schon einen ganz schönen Unterschied. Wenn man eins für dieses winzige, triviale Problem, ja, wenn man ohne Heuristik fährt, kriegt man ein Tiefe 24-Problem nicht gelöst. Das ist nicht erstaunlich, weil wir haben hier irgendwas Exponentielles. Mit A-Stern ist es kein Problem und mit A-Stern von H2 geht es richtig gut. Okay? Heuristiken machen ein Unterschied. Ja. Deswegen haben wir Karten. Ja, die geben uns richtig gute Heuristiken. Ja. Wenn wir nur Netzwerke hätten, ja, würde man sich totsuchen. Wenn wir Karten haben, haben wir plötzlich einen Richtungssinn. Dann sieht man, wie weit man vorkommt. Das heißt, es macht wirklich, wirklich einen Unterschied, ob man gute Heuristiken hat. Und das war irgendwie so was, was letztlich in der frühen KI, was das Wunder der KI war, dass man irgendwie gewisse Probleme einfach total gut lösen konnte. Gut. Und was wir auch sehen, es macht einen Unterschied, ob wir diese Heuristik nehmen oder die Heuristik nehmen. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass wir haben hier eine 6, wir haben da eine 14. Und wenn wir uns dieses Bild angucken, dann sehen wir, dass, dass es eigentlich darauf ankommt, möglichst nah an Herr Stern dran zu sein. Und man kann sich überlegen, dass wenn eine Heuristik überall größer ist, dann ist sie besser für die Suche, solange sie zulässig ist. Ja, man will sich immer weiter anschmiegen an H-Stern und dann kriegt man Zulässigkeit. Gut. Wie kann man es tatsächlich hinkriegen, dass man gute Heuristiken findet? Und die Standardantwort darauf ist bescheißen. Okay? Ganz einfach. Und zwar wollen wir uns das mal hier angucken. Wenn man, statt immer die sozusagen da diese Plättchen hin und her zu bewegen, wenn man einfach sagt, gut, wir brechen die jetzt mal raus, ich weiß, das ist nicht erlaubt, aber da kommt es scheißen rein, und ich werde einfach mal sagen, ich kann beliebige Sprünge machen. Ja, das ist Regeln brechen, das ist bescheißen. Aber es macht die Sache einfacher. Wie mache ich es nämlich in der ersten Heuristik? Die 7 platsch, die mache ich hier hin und die 2 lasse ich, wo sie ist. Die 4 platsch, die mache ich dahin und so weiter. Und nach 6 Zügen mit Bescheißen bin ich tatsächlich am Ziel. Wenn ich ordentlich bescheiße, ist klar, dass das zulässig ist. Warum? Weil es einfacher geht. Sonst würde ich ja nicht bescheißen. Okay, gut. Also das ist sozusagen ein ganz gravierendes Betrügen. Wenn ich jetzt ein bisschen weniger betrüge und anstatt sage, ich darf einfach beliebig weite Sprünge machen, ich sage einfach, gut, ich darf einfach auf das Nachbarfeld gehen, egal ob da schon einer drauf liegt, ja, dann kriege ich für die 7, die muss nach da unten, 1, 2 Züge. Immer noch betrogen. Die ist nicht regelkonform. Aber das macht das Problem einfacher. Und dadurch kriege ich die Manhattan-Distanz. Ja? Nun würden wir natürlich als ordentliche Wissenschaftler niemals das Wort bescheißen in den Mund nehmen. Natürlich nicht. Ja. Also, wo kämen wir denn dahin? Deswegen sagen wir, wir machen exakte Lösungen für ein relaxiertes Problem. Okay? So kann man es natürlich auch ausdrücken. Und das ist genau so, wie wir das tun. Ja? Aber die Idee ist die gleiche. Ja? Wir nehmen ein einfaches Problem, lösen das ganz. Das ist relativ, das kostet nicht so viel Rechenzeit. Und dann haben wir dafür eine Heuristik. Und das ist natürlich auch wiederum das Gleiche, was wir bei dieser sehr wunderbaren Heuristik der Luftlinie haben. Ja? Da müssen wir uns halt nicht an Straßen halten. Da vergessen wir sozusagen die gesamte Karte und sagen einfach, pschim, wir fahren da durch. Egal, ob da Berge oder Flüsse oder so etwas alles dazwischen ist. Ja? Und auch bei dem Pfadfinden, ja, da machen wir das Gleiche. Ja? Ob da Wände sind oder nicht, platschdiwumm, wir marschieren da einfach durch. Okay? Gut. Das war's, was ich für heute erzählen wollte. Ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig und neu. Gut, dann bis Montag.